Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 des Podcasts Berufsjugendlich. Heute face to face, live und in Farbe in der schönsten Stadt, ich muss es sagen, Anna, in Deutschland. Wir sind in Essen. Schön, dass ihr wieder reinhört.
Wir sind Jendrik Peters und Anna Grede und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland so los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In der heutigen Folge werfen wir einen Blick zurück auf das Jahr 2025, auf das, was uns überrascht hat, was uns genervt hat, was an Politik für junge Menschen gut, aber auch das, auf das, was weniger gut lief und was wir uns für 2026 an guten Vorsätzen vorgenommen haben.
Ja, Jendrik, es ist Adventszeit, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Ich glaube, für morgen sind 12 Grad angesagt. Nichtsdestotrotz, alle laufen rum, kaufen Geschenke, stellen sich bald 12 Grad Glühwein in den Kopf. Auch was ich überhaupt nicht verstehen kann persönlich. Und es fühlt sich auch, wenn man auf die Nachrichtenlage blickt, gar nicht so an wie das Fest des Friedens. Ist es das für dich? Hast du irgendwas Adventliches gerade bei dir so im Leben?
Also ich bin auch gar nicht in Weihnachtsstimmung, obwohl ich so viele Weihnachtsmärkte wie noch nie mitgenommen habe, auch in Berlin unter anderem.
Ach, tatsächlich?
Ja, am Damenmarkt zum Beispiel und noch ein Lucia oder so, ich weiß es gar nicht mehr. So ein schöner kleiner Gassenweihnachtsmarkt. Aber ich habe schon einen schönen Adventsempfang gehabt. Das Evangelische Büro hat eingeladen und da gab es leckeren Grünkohl. Und wir haben ja ganz am Anfang, erinnerst du dich, über Schnittchen-Ranking mal geredet, ja. Haben wir nie wieder verfolgt, wo es darum ging, was haben wir auf Tagungen eigentlich so für Essen bekommen. Und das war wirklich gut. Grünkohl in der vegetarischen Variante gab es den tatsächlich auch. Und das war gut. Auch inhaltlich, es ging um Weihnachtslieder. Also welche Weihnachtslieder mag man eigentlich? Dann hat der Chor der Johanneskantorei gesungen und dann noch Halleluja und so weiter. Also das war schon, das hat mich schon eingestimmt so ein bisschen.
Ja, das ist bei mir noch gar nicht. Und wenn ich an Grünkohl denke, denke ich auch nicht an Weihnachten.
Also nee, das nicht, aber das Essen war lecker. Hat trotzdem gut geschmeckt.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und vor allen Dingen Lieder singen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so mit voller Inbrunst ein Weihnachtslied gesungen habe. Das kommt so in meinem Alltag gar nicht vor. Ich spreche in erster Linie, aber...
Wer so macht hoch die Tür? Oh, das ist schon, und wenn das mit Orgel und dann der Chor, das ist schon...
Das ist schon was
Premium.
Ja, das ist total richtig. Ja, ich weiß nicht, bei mir ist es so gar nicht adventlich. Wir nehmen heute auf, kurz vor dem vierten Advent. Und bei mir würde ich sagen, na, da kommt vielleicht die Weihnachtsstimmung jetzt so um die Ecke. Ich habe immerhin in meiner kleinen Wohnung jetzt so ein paar Christbaumkugeln aufgehängt, ein paar Strohsterne. Also so das, was ich so an Weihnachtsdeko irgendwie ertragen kann, weil ich finde es auch lustig. Das habe ich gestern Abend hier in Essen gesehen, aber in Berlin gibt es auch ganz viel Balkone, die nur blinken und sich Dinge bewegen. Und ehrlich gesagt, also so weihnachtlich ist mir dann nicht zumute. Und da wünsche ich mir dann doch dieses leise Fest des Friedens. Aber auch bei mir ist einfach gerade viel los. Ich habe kürzlich ein ganz spannendes Interview geführt, von dem ich dir erzählen wollte. Wie vielleicht einige von euch wissen, ich hatte jetzt für 5 Folgen einen Seitenpodcast, könnte man sagen, einen Zweitpodcast. 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus. Und dafür durfte ich jetzt die Bundesjugendministerin Karin Prien interviewen. Und ich meine, wir haben auch immer super spannende Interviewgäste. Also liebe Grüße an alle, die hier schon im Interview waren. Aber natürlich ist es nochmal was ganz Formales. Also ich gehe in ein Ministerium, da ist ein Set sozusagen aufgebaut. Die Ministerin kommt mit ihrer persönlichen Referentin. Es gibt ein kurzes Interview und dann ist auch der Termin wieder vorbei. Inhaltlich will ich gar nicht so viel sagen. Hört euch die Folge an, Folge 5. Aber das ist schon nochmal was ganz anderes, als so wie wir Podcasts aufnehmen. Und der Fokus lag darauf, was in den kommenden Jahren von dieser Bundesregierung zum Thema Jugendbeteiligung zu erwarten ist. Und ich würde sagen, jetzt sind die 5 Folgen abgeschlossen. Hört da auf jeden Fall mal rein, hört in das Interview, hört in alle Folgen rein. Aber das ist ja auch ein Thema, das wir kritisch weiter begleiten wollen. Also hört damit jetzt für mich nicht auf. Aber ich bin froh, dass wir jetzt da auch weiterhin so ein bisschen den Finger in die Wunde legen können und auch deutlich machen können, wo Jugendbeteiligung eigentlich eine größere Rolle spielen sollte.
Viele von euch haben ja die letzte Folge bestimmt gehört, Folge 50, unsere Jubiläumsfolge. Da haben wir ganz, ganz viele Geburtstagsgrüße bekommen. Vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Und es gibt einen Nachzügler, nämlich von unseren Kolleginnen vom Podcast Tauziehen. Nico und Nina haben sich gemeldet und da hören wir jetzt doch nochmal rein.
Hi, weißt du, was Berufsjugendliche ist? Ja, das ist doch dieser mega gute Podcast über Jugendarbeit, oder?
Ja, genau. Und weißt du was? Der wird 50 Folgen. Wow.
Wow. 50 Folgen, das ist ja das Superjubiläum. Mega.
Mhm, genau. Und ich glaube, wir sagen einfach auf weitere 50 spannende Folgen zu Jugendarbeit, oder?
Ja, mindestens. Auf jeden Fall.
Ja, wir halten uns mal ran, damit wir auch so langsam die 50 schaffen.
Ja, die überholen wir noch.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Ciao, ciao. Ja, Nina und Nico, ihr habt 32 Folgen. Das ist total super. Aber es wundert mich auch irgendwie nicht, dass ausgerechnet ihr von der Deutschen Sportjugend jetzt mit uns in einen Wettbewerb treten wollt. Es geht hier nicht um Leistung. Alle Podcasts, die sich mit den Themen junger Menschen beschäftigen, sind gut. Wir sind großer Fan von Tauziehen. Deshalb vielen, vielen Dank für eure Geburtstagsgrüße. Sowieso nochmal danke an alle, die uns so tolle Audios geschickt haben. Ich war ganz gerührt und auch zu sehen, wie viele Leute, wie unterschiedlich und wie kreativ und einfach auch so herzenswarm die Wünsche waren. Und das trägt mich, wir haben es letztes Mal über Selbstwirksamkeit gesprochen. Ich höre ja unsere Folgen normalerweise nicht nochmal an, die habe ich mir nochmal angehört.
Ich schon, okay.
Ja, also weil sonst mache ich das nicht, aber da dachte ich, ja, also das gibt mir auch Aufwind und deshalb danke und auch danke an alle, die sich danach gemeldet haben und sozusagen nachträglich gratuliert haben. Das ist ja auch bei so einer Jubiläumsfrage. Also danke an alle. Danke an alle. Es hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gemacht und wir machen weiter, wie ihr seht.
Wir machen weiter. Überall gibt's gerade Jahresrückblicke. Wenn man im Fernsehen mal einmal durchzappt, wenn man noch lineares Fernsehen schaut, überall gibt es Menschenbilder, Emotionen, Jahresrückblicke. Jeder Sender hat da irgendwie was Eigenes. Und da wollen wir natürlich mitmachen. Ja, auch wir haben uns einen Jahresrückblick überlegt. Wir reihen uns ein. Wir haben uns ein paar Kategorien überlegt. Was fanden wir gut? Was verbesserungswürdig? Haben persönliche Sachen eingebaut und nehmen euch jetzt einfach mal mit in das Jahr 2025. Und die erste Frage, Anna, wir fangen positiv an. Hast du so ein Highlight im vergangenen Jahr, was dir direkt einfällt?
Es fällt mir direkt ein Highlight ein, obwohl ich natürlich viele Highlights habe.
Klar.
Mein Highlight des Jahres 2025, der DJHT, der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag, wo wir uns alle getroffen haben in Leipzig. Und ich fand das einfach, ja, das ist Klassentreffen. Wir haben auch eine Folge dazu gemacht. Ich fand es super schön, so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zu sehen, die alle in der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs sind. Und das war ja auch kurz, nachdem die neue Bundesregierung angetreten ist. Die Ministerin war da, StaatssekretärInnen waren da. Es gab einfach auch ein hohes Interesse am DJHT, war so mein Eindruck. Und trotzdem ist da auch so eine Frage, ne? Also was hat das auch für nachhaltige Effekte? Also wir treffen uns alle paar Jahre und es ist super schön und wichtig für die Szene, um sich nochmal so einzuschwören für die nächsten Jahre. Aber also ich weiß nicht, wie es dir geht, Jendrik, aber ich denke mir, wo können wir immer wieder solche Momente schaffen? Und zwar nicht nur immer mit denselben Leuten, sondern auch die Bubbles durchbrechen und uns trotzdem gegenseitig motivieren, dran zu bleiben. Auch wenn es dann übers Jahr, ne, also der DJHT war im Frühjahr, danach wurde es dann so ein bisschen rocky immer wieder jugendpolitisch. Wie können wir auch trotzdem sagen, ja, aber denkt dran beim DJHT. Da haben wir doch. Und ja, also deshalb, das war schon mein Highlight, auf ganz unterschiedlichen Ebenen Menschen zu sehen, neue Themen kennenzulernen, auch wenn ich am Schluss krank wurde und gar keine Stimme mehr hatte. Aber vielleicht ist das dann auch ein bisschen charakteristisch dafür. Irgendwann ist dann auch das Sprechen aufgebraucht.
Und es war schön zu sehen, dass auch Leute mit Berufsjugendlich-T-Shirts rumgelaufen sind, weil wir haben ja welche verlost. Und da sind dann die GewinnerInnen damit rumgelaufen. Das war auch ziemlich cool.
Ja.
Ich fand, der DJHT war auch so eine Selbstvergewisserung irgendwie, dass man voll viele Verbündete hat für seine Arbeit in der Jugendpolitik noch. So, und zugleich irgendwie der Auftrag, da immer noch mehr zu machen. Ich habe als Highlight aufgeschrieben, das ist eher so eine Wahrnehmung. Ich finde, Jugendpolitik ist in diesem Jahr nochmal prominenter geworden. Auch wenn es, also ich finde, man kann ja immer nur die eigene Wahrnehmung schildern, aber ich habe so das Gefühl, es wird an vielen Stellen jetzt doch ein bisschen mehr mitgedacht oder zumindest mal drüber geredet. Oder wenn ich das irgendwo erzähle, so wir müssen das mal auch jugendpolitisch andenken, wird nicht mehr mit, oh Gott, ja, nee, das brauchen wir alles nicht reagiert, sondern ja, stimmt, ist eine faire Perspektive und ja, wir müssen auch die Jungen mehr beteiligen. Also ich muss im Vergleich zum Vorjahr auch nicht mehr ganz so viel erklären.
Und das ist ja schon mal super.
Und das ist eigentlich cool.
Ja.
Ne? Vielleicht hören die auch alle den Podcast und sind deswegen super motiviert. Liebe Grüße möglicherweise, aber das fand ich irgendwie trotzdem cool Und mir ist einfach die Aktion, wo wir mit Kopfhörern im Landtag NRW waren und junge Menschen als Stimmen auf die Ohren von Abgeordneten gelegt haben. Das waren einfach schöne Bilder, wo die Abgeordneten auf so einem lila Thron saßen und dann einfach Stimmen junger Menschen gehört haben, von jungen Menschen präsentiert im Landtag und dann einfach coole Posts nachher abgesetzt haben, wie wichtig Jungverbandsarbeit ist, wie wichtig die Finanzierung ist. Ich habe sie alle gescreenshottet. Wir haben ganz viel in der Hand, um irgendwann zu sagen, du hast doch damals das gepostet. Wie ist das denn jetzt? Also das ist für mich einfach ein Highlight gewesen, weil es auch eine gute Resonanz hatte und hohe Selbstwirksamkeit.
Das kann ich mir gut vorstellen. Mein Wunsch wäre dann eben auch, dass sie in der realen Welt sich dann mit jungen Menschen auseinandersetzen. Aber gut, dass du die Screenshots gesammelt hast.
Ja.
Es ist nie schlecht, so einen Ordner auf dem Desktop zu haben mit irgendwelchem Material.
Haben wir doch alle.
Haben wir alle. Den Erpressungsordner haben wir alle.
Ja, genau. Aber der heißt auch nie so. Der heißt immer irgendwie anders.
Ja. Das erzählen wir nicht. Unser Ordner hier mit kompromittierlichem Material heißt,
das erzählen wir nicht, aber wir könnten ja erzählen, darf man diesen Podcast eigentlich scheiße sagen? Ja, oder? Man darf das.
Ich glaube schon.
Ja. Was war denn scheiße im vergangenen Jahr für dich?
Ja, ich glaube, das hat sich so durchgezogen durchs Jahr und beschäftigt mich auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Positionen, die sogenannte Neutralitätsdebatte. Also das fing ja an, Anfang des Jahres nochmal ganz prominent zu werden durch den Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag, die Debatte, als die CDU, also sie sagen, sie waren es nicht, aber irgendwie doch mit der AfD zusammen diesen Antrag beschlossen haben und daraufhin dann große Demonstrationen auch vor der CDU-Parteizentrale in Berlin stattfanden. Und darauf dann wiederum die CDU und konservative Stimmen reagiert haben mit so Vorwürfen, ja, aber wie kann das sein, dass Zivilgesellschaft, dass NGOs, dass Jugendverbände, die wir doch bezahlen, ich mir das wir gern in Frage stellen würde, dass von Steuermitteln bezahlt wird, dass die gegen politische Parteien im Bundestag demonstrieren. Und das hat ja sowas losgetreten, im öffentlichen Diskurs, was wir nicht mehr kleinkriegen und was vor allen Dingen jetzt eine Debatte oder Vorwürfe, Zuschreibungen, die die AfD schon ganz lange an uns machen, das hat es jetzt größer anschwellen lassen, weil eben eine demokratische Partei draufgesprungen ist und die CDU mit ihrer Anfrage im Bundestag mit 551 Fragen zu diesen zivilgesellschaftlichen Organisationen eben auch hat nicht nur durchscheinen lassen, sondern ich würde sagen, sie haben die Büchse der Pandora geöffnet und damit dieser Debatte einen Aufschwung gegeben und auch dem Misstrauen und den Zweifeln daran, was zivilgesellschaftliche Organisationen, was Verbände und Vereine für dieses Land leisten, was Ehrenamtliche jeden Tag stemmen. Und vor allen Dingen, dann ging das ganze Jahr so weiter, auf ganz vielen Ebenen, im Landtag, aber auch auf kommunaler Ebene, immer wieder deutlich zu machen, es gibt kein Neutralitätsgebot. Also es gibt es zum einen nicht in der politischen Bildung. Wir sprechen im Beutelsbacher Konsens von einem Überwältigungsverbot und einem Kontroversitätsgebot. Aber ein Neutralitätsgebot, das ist ein rechter Kampfbegriff geworden. Und da sind leider eben auch Leute aus demokratischen Parteien draufgesprungen. Und was mich schockiert und kränkt, auch persönlich kränkt in meinem Engagement, dass damit so eine grundsätzliche Unterstellung einhergeht, dass man sich für eine Gesellschaft engagiert, weil man ihr eigentlich schaden möchte. Ja, da steckt immer so ein Ideologieverdacht dahinter. Also Jugendverbände machen das, weil sie in Wirklichkeit jemandem schaden wollen. Oder die Omas gegen rechts. Das ist doch in Wirklichkeit eine ideologisch verblendete Terrororganisation.
Ja.
Und das verfängt sich, das Narrativ verfängt. Ich halte das für äußerst gefährlich, weil wir auch untereinander dadurch misstrauischer werden. Wir sind dann nicht mehr offen zueinander und Fachkräfte sind verunsichert, dürfen noch Podiumsdiskussionen mit Politikerinnen stattfinden, zu denen man die AfD nicht einlädt, darf man irgendwie noch auch gegen die AfD als Partei sich positionieren, nicht nur gegen ihre Themen. Das hat so einen ganzen Rattenschwanz an Dingen losgetreten, dass Satzungen überprüft werden, dass Vereine Anrufe kriegen von Finanzämtern. Das ist ein Fass ohne Boden, das Ehrenamtliche daran hindert, ihre eigentliche Arbeit zu machen und davon ablenkt, dass es sich hier um eine Neutralitätsfiktion handelt. Wir sind alle in der Pflicht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland mit dem, was wir tun, zu vertreten und auch zu verteidigen. Und es gehört auch dazu, sich gegen jene Leute einzusetzen, die und deutlich auch zu positionieren, die der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Verfassung und den Menschen, allen Menschen, die hier leben, nicht nur den Deutschen, allen Menschen schaden wollen. Und dass sich das so verfängt, das ist nicht nur scheiße, sondern ich halte das für eine nachhaltige und tiefe Gefahr, die bis in die Kapillaren der Zivilgesellschaft auf kommunaler Ebene geht oder in der Kirche. Das hat uns durchgeschüttelt und verunsichert. Mir macht es Sorge und ich sehe da unseren Auftrag, dran zu bleiben und immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Es ist eine Fiktion, es ist kein Gebot.
Ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob es irgendwas gab, was mich noch mehr genervt hat oder was ich noch viel bescheidener fand als dieses Thema. Ich habe einfach keins gefunden.
Ja, schwierig.
So, das ist schwierig. Und das in diesem Jahr, wo ja schon auch Dinge passiert sind, die man auch alle sehr scheiße finden kann. Aber das kommt vielleicht noch im weiteren Verlauf von unseren Kategorien auch noch wieder. Beteiligung junger Menschen und so. Aber das Neutralitätsding, vor allem die Verunsicherung bei den Fachkräften. Was darf ich noch organisieren? Was darf ich nicht mehr machen? Auch in dem Kontext der Wahl, auch wenn wir jetzt Kommunalwahlen an anderen Stellen wieder haben. Nächstes Jahr Hessen steht zum Beispiel an. Das merke ich einfach allein da, wo ich unterwegs bin, ganz krass. Und das ist so unnötig. Auch wie viele Ressourcen wir jetzt damit reingeben, wo Anhörungen stattfinden, wo man sich gut darauf vorbereiten muss, wo man Dinge verteidigen muss, wo man eigentlich dachte, okay, das ist doch eigentlich total klar und wo viel Unwissenheit doch existiert, wo auch Jugendämter erstmal lernen mussten, nee, es gibt kein Neutralitätsgebot, die ja einfach lange nicht wussten, dass das so ist. Und die Begrifflichkeit hast du ja auch schon angesprochen, von Fiktion zu sprechen. Es gibt immer noch zu viele Leute, die sprechen von einem Gebot. Das ist so ein bisschen wie andere Wörter, die man nicht mehr sagen sollte, müssen wir eigentlich Neutralitätsgebot dazu nehmen,
ja,
weil es einfach so nicht mehr stimmt. So, ich hoffe, dass wir ein bisschen was daraus lernen im Sinne von die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben und immer dachten, boah, nee, wir dürfen da gar nicht uns politisch engagieren, ob das CVM oder so sind. Ich habe viele Anfragen bekommen, dürfen wir zur Bundestagswahl was machen, dürfen wir überhaupt irgendwas machen, wie müssen wir Plakate gestalten und so weiter. Also, dass die jetzt wissen, nee, wir dürfen das und es ist sogar auch gewollt, dass wir das tun. Ich hoffe, dass aus der Scheiße 2025, haben wir jetzt sehr oft gesagt das Jahr, vielleicht irgendwas wächst für 26. Positiv sehen und so Hoffnung. Als Chris habe ich ja Hoffnung.
Ja, ja, und trotzdem halt nicht so toxisch positiv werden.
Nee,
ja,
das nicht.
Ja, weil dann wird's schwierig. Ne? Also wir müssen schon auch realistisch bleiben.
Ja.
Und trotzdem, ja, finde ich es wichtig, nicht sich in so einer Verbitterung, da in so eine Verbitterung zu vergeben, ergeben. Ne?
Ja.
Ich glaube, wir müssen da auch immer wieder uns anschauen, an was richten wir uns auf? Was ist unsere Richtschnur? Du hast gerade ein Thema genannt, wo ich so automatisch dachte, ja, das passt auch super gut irgendwie zu unserer nächsten Kategorie. Die Kategorie ist, Menno, das hätte ich mir echt anders gewünscht. Was wäre das bei dir?
Naja, dass wir jungen Menschen mal zuhören.
Warum?
Ja, das ist ja nichts Neues hier im Podcast.
Aber die haben ja noch gar nicht so eine richtige Meinung. Die wissen ja auch noch gar nicht, Hendrik, wie so die Welt funktioniert.
Nee, stimmt. Man
lass
muss
da mal Profis dran.
Ja, Profis und Profi wird man dadurch, dass man erwachsen wird, oder?
Auf jeden Fall. Mit 18 legt sich ein Schalter um und dann ist, oder mit 16, wenn man dann das Smartphone nutzen darf oder sich einen Instagram-Account legen darf.
Ja, und dann hast du ja auch genug für die Gesellschaft geleistet, dann sollst du mal die jungen Menschen tun, ne? So alles. Also wir.
Irony off.
Wir könnten das jetzt noch weiterspielen. Die uns zuhören, die haben das alle schon natürlich mitbekommen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man junge Menschen mehr mit einbezieht. Ich erlebe das auf einer kommunalen Ebene oder auch auf einer Landesebene zunehmend. Auch in Jugendverbänden passiert das immer mehr oder auch mit in Kombination mit den kommunalen Strukturen, aber auf der Bundesebene war ich schon ziemlich enttäuscht, dass da niemand mal junge Leute gefragt hat, wie steht ihr denn zu dem Thema Wehrdienst, wie ist das eigentlich, was ist mit dem Thema Rente? Also da gibt's natürlich, der Deutsche Bundesjugendring wurde da angehört, aber auch vielleicht nicht so, wie man sich's gewünscht hätte an vielen Stellen, da hätte es auch mehr Möglichkeiten gegeben. Da bin ich einfach enttäuscht und da ist Menno, glaube ich, noch eine große Untertreibung und ich hätte mir auch gewünscht, dass Friedrich Merz als Kanzler auf die Leute zugeht, da vielleicht so eine Art von Ansprache mal hält und sagt, wir wissen, es ist schwierig, wir brauchen euch jetzt gerade, also lasst uns zusammen da jetzt durchgehen. Ich habe immer so Merkels Weihnachtsansprachen noch vor Augen, die hat es ja irgendwie geschafft, die Leute so zusammenzuholen, nicht unbedingt die jungen Menschen, aber so die Gesellschaft, und wenn da mal Merz sich hingestellt hätte und mal gesagt hätte, hier, wir brauchen euch gerade, dann hätte ich vielleicht nicht Menno gesagt, sondern ja, cool, immerhin mal ein Zugehen.
Ja. Genau, und da geht es eben darum, dass eine bestimmte Art von Haltung auch eingenommen wird. Und deshalb, also für mich ist auch Menno so ein bisschen untertrieben, weil du hast vorhin was beschrieben, was ich total interessant finde. Es gibt ein erhöhtes Interesse an den Themen junger Menschen, an den Lebenswelten junger Menschen. Das ist einerseits auch eine historische Kontinuität, weil ältere Menschen sich immer für jüngere Menschen interessieren, weil sie auch daran denken, wie es war, als sie selber jung waren. Aber wirklich auch ein Interesse, man nennt es auf Augenhöhe, da habe ich meine Zweifel, ob es das gibt. Ich bin ja kein Fan von dem Ausdruck auf Augenhöhe, weil ich glaube, Machtverhältnisse sind nie symmetrisch in der Gesellschaft. Und trotzdem ist aus diesem Interesse nicht unbedingt der Schluss hervorgegangen, dass junge Menschen mitbestimmen dürfen oder beteiligt werden. Und ich finde natürlich, du hast recht, der Wehrdienst, die Rentendebatte, das sind so ganz besondere, hervorstechende Beispiele. Und wir haben ja auch mehrere Folgen unter anderem zur Wehrdienstdebatte gemacht. Und es wird uns auch noch eine Weile verfolgen. Ich sehe auch, dass auf kommunaler Ebene sich da gerade viel bewegt und dass es da viele KommunalpolitikerInnen gibt und viele Menschen in der Kommunalverwaltung und in der Jugendarbeit, die da zusammenarbeiten. Aber ich glaube auch, dass das von so vielen anderen Themen überlagert wird und von Dingen, die vermeintlich wichtiger sind. Ja, also dieses, naja, Jugendbeteiligung, aber da und da ist gerade ein kriegerischer Konflikt oder ja, aber die Wirtschaft. Das Menno bei mir bezieht sich auch auf die Beteiligung, aber das hängt für mich mit dran. Das Menno bezieht sich bei mir darauf, dass nicht ausreichend differenziert darüber nachgedacht wird, dass Jugendbeteiligung eben nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern dass Jugendpolitik als auch Jugendbeteiligung, das ist ja nicht gleichbedeutend. Jugendpolitik ist ein politischer Ansatz, Jugendbeteiligung ist das Instrument, mit dem man Jugendpolitik auch verbessern kann. Mein Menno bezieht sich darauf, dass das nicht gut durchdacht wurde an ganz vielen Stellen. Das hätte man besser machen können. Es wären so viele Anlässe da gewesen, Jugendstudien, politische Anlässe, Gesetzesänderungen, Gesetzgebungen, globale Ereignisse, auf die die ganze Welt schaut. Und trotzdem hört es dann immer so schnell auf, weil dann irgendwas anderes passiert und dann ist die Sau einmal durchs Dorf gejagt. Ich finde, das wird jungen Menschen nicht gerecht und das wird der gesamten Gesellschaft nicht gerecht, weil wir ja immer darüber sprechen, dass Demografie, dass demografischer Wandel da eine große Rolle spielt. Und es liegt eigentlich alles da. Also wir sagen das hier so häufig im Podcast, wir haben kein Erkenntnis, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das trifft an dieser Stelle für mich ganz genauso zu. Wir wissen wahnsinnig viel über Beteiligung. Es gibt Bücher, Handreichungen, Podcasts, es gibt alles, es gibt uns. Es gibt ganz viel dazu. Und trotzdem bleibt bei mir das Gefühl, dass das nicht strategisch, dass das nicht als strategischer Ansatz gedacht wird, sondern immer so, hier so was Kleines, mal irgendwas. Hm. Und das, genau, fand ich dieses Jahr nochmal ganz besonders ätzend.
Es folgt halt auch wenig daraus. So, das Interesse an jungen Menschen ist höher und trotzdem werden an manchen Stellen Strukturen abgeschafft.
Ganz genau.
Dafür. So, ich könnte jetzt Einblick in die eigene Strukturen geben, das würde viel zu weit führen, aber wo Jugendarbeit einfach nicht mehr weiter gefördert wird und in Sparprozessen alles drin bleibt gefühlt, aber Jugend wird wieder rausgestrichen. Aber dann wird betont, Jugend ist aber so wichtig und wir brauchen das und ist unsere Zukunft und so weiter. Ja, nee, aber da wird halt die Stelle abgebaut oder wir legen das mit 3 oder 4 Verwaltungsbezirken zusammen, dass man dann eben 1,5 Stunden fahren muss, um zur Jugendstadt zu kommen. Ne? Das kann es ja nicht sein. Theorie und Praxis.
Ja, aber wir wollen ja nicht, dass es nur ein Frust-Podcast
ist. Nein, natürlich nicht.
Es ist auch so, also es gibt auch Dinge, die uns positiv überrascht haben.
Und ja.
Ich kann jetzt mal sagen, was ganz Praktisches, was mich positiv überrascht hat. Ich weiß nicht, ob die eine oder die andere sich daran erinnert, mal so im Sommer, Frühherbst, ist durch Deutschland und dann durch die ganze Welt, initiiert von jungen Menschen in Karlsruhe, ein Phänomen um die Welt gegangen, von dem ich niemals gedacht hätte, dass das passiert, Puddinggabeln.
Ja.
Und das war für mich wirklich ein Highlight. Ich gebe es offen zu. Das hat mich positiv überrascht dieses Jahr, dass so ein jugendkulturelles Phänomen, also junge Menschen treffen sich, ohne dass es jemand organisiert hat. Da stecken keine Organisationen, nicht mal die Jugendarbeit steckt dahinter. Junge Menschen organisieren sich selbst, bringen einen Pudding mit ihrer Wahl, bringen eine Gabel mit und treffen sich an öffentlichen Orten, um Pudding zu gabeln. Und da gibt es jetzt, habe ich auch schon gemacht, viele jugendpolitische Dimensionen dabei. Es geht um Freiräume, es geht darum, wieder öffentliche Orte zu besetzen. Es geht darum, aus der Einsamkeit rauszukommen. Man liest was im Internet und fasst sich, die Leute haben sich wirklich ein Herz gefasst und sind in Parks gegangen mit ihrer Gabel in der einen Hand und mit dem Pudding in der anderen Hand und haben sich auch angeboten, um ins Gespräch zu kommen. Ja, also das rechne ich vielen jungen Menschen und allen Menschen, die das auch aus so einer Motivation herausgetan haben, was Neues kennenzulernen, auch was Sinnloses zu tun. Ich rechne das denen hoch an. Und deshalb, ich glaube, es braucht mehr solche Räume. Ich glaube aber nicht, dass wir in der Jugendarbeit diejenigen sind, die diese Räume an dieser Stelle zur Verfügung stellen müssen, sondern wir müssen junge Menschen dahingehend stark machen, dass sie sich diese Räume selber nehmen und selber erkämpfen. Mhm. Und von mir aus mit Pudding oder Milchreis oder ich fand's total geil, weil es einfach so brutal sinnlos ist und dann eben doch so sinnvoll und dass es auch ein Phänomen sein darf, das halt in so 2-3 Wochen einmal irgendwie durch alle Medien durchrauscht und dann auch wieder vorbei ist. Also für mich fühlt es sich immer an, als wäre das letztes oder vorletztes Jahr gewesen. In Wirklichkeit war das halt so hauptsächlich im September. Ist ein bisschen verrückt eigentlich. Und trotzdem, ja, genau. Das war erst vor 3 Monaten, als die Welt Pudding löffelte und sogar in den USA dann solche Treffen stattfanden. Ich finde, das hat ganz viel mit Selbstorganisation, Selbstwirksamkeitserfahrung zu tun, mit dem Freiräume-Thema. Aber das ist mein jugendpolitisches Aufladen. Darum ist es mein Job, für diese guten Rahmenbedingungen zu sorgen, dass Leute sich von mir aus zu anderem Schabernack treffen. Völlig fein. Und das fand mich positiv überrascht, dass sowas funktioniert und dass das eben auch nochmal ein ganz besonderes Licht auf die Notwendigkeit von Jugendpolitik und Jugendbeteiligung wirft. Ausgerechnet. Und vor allen Dingen, ne, die Frage, welchen Pudding hätte ich eigentlich mitgebracht? Ganz lange drüber nachgedacht, welchen Pudding hätte ich mitgebracht? Und ich kann, es ist keine Markenwerbung, aber ich stehe total auf diesen Alpro-Soja-Pudding, dunkle Schokolade. Den hätte ich mitgebracht. Das ist einfach, das wäre der Pudding meiner Wahl gewesen.
Du hast doch auch gelöffelt mit Leuten, oder? Ja, irgendwo, ich habe so ein Bild vor Augen.
Genau, ich habe auch im Internet gelöffelt, auf meinem Insta-Kanal.
Klingt auch schön, der Satz, oder? Ja, ich habe im Internet gelöffelt.
Nee, ich habe gegabelt, aber genau, ich habe im Internet gegabelt. Aber das, also, ich fand es geil, ich fand es kreativ, ich fand es überhaupt nicht doof, sondern hat ganz viel Potenzial und so wünsche ich mir Kultur, dass das immer wieder möglich ist. Cool.
Ich habe auch Leute im Stadtpark in Essen gesehen, die das gemacht haben. Ich glaube, ich habe mir aber nichts dabei gedacht, weil ich dachte, ja gut, ist halt Essen. So, da ist halt immer so, da kannst du auch mit dem Kürbiskopf rumlaufen und du denkst, ja, ist halt
ja, in Berlin ist auch immer
normaler Dienstag. So irgendwie an der Stelle, ja. Mein Highlight war, oder eins, was mich positiv überrascht hat, ist, dass es doch an ganz vielen Stellen so viel Solidarität untereinander gab. Wir brauchen das ja unter den Jugendverbänden bei den Themen. Wir dürfen uns da nicht auseinander dividieren lassen. Und es gibt immer noch so ein paar, wo man doch auch wieder das Kirchturmdenken hat, ne? Aber wir müssen ja doch anders entscheiden als andere. Aber in den entscheidenden Fragen erlebe ich schon eine Solidarität gerade. Und auch aus, was wir in NRW auch erlebt haben, der Aktionstag, wo viele Verbände sich am 2.10. committed haben, was zu posten. Das ist einfach schön zu sehen. Auch wenn es nur Posts sind, das wird die Welt nicht verändern. Aber mich stimmt das positiv, dass sich viele auf den Weg machen. Und ich glaube auch, so langsam den Ernst der Lage erkennen. Das muss man jetzt ins Handeln überführen. Das ist dann fürs nächste Jahr. Da wird es dann herausfordernd. Aber ich finde, man muss ja auch mit kleinen Dingen, die als positiv sehen. Und dass auch Verbände oder Vereine, die Neutralitätsdebatte aufgenommen haben und jetzt darüber reden, darüber ins Reden kommen und auf einmal merken, okay, wir sind ja gar nicht unpolitisch mit dem, was wir tun. Das finde ich einfach positiv. Du kommst jetzt zu den meisten Leuten hin und hast schon mal so ein Minimum, auf dem du diskutieren kannst. Und das ist doch ein schöner Erfolg für 25, finde ich.
Ja.
Man redet ja immer so viel, was ist eigentlich dein Learning? Was hast du bei der Fortbildung gelernt? Oder was hast du irgendwie aus einem Call mitgenommen? Hast jetzt ein bestimmtes Learning? Wir machen den Bereich ein bisschen größer, nämlich das ganze Jahr 2025.
Das eine Learning.
Das eine Learning. Ich bin mir sicher, du kannst direkt eins nennen, weil gab ja bestimmt nicht so viele nicht.
Ich kann ganz natürlich. Selbstverständlich.
Natürlich.
Wie soll ich das anders einleiten, diese Frage? Ein Learning, und das wird den Menschen auffallen, die jetzt allein schon diese Folge gehört haben. Jendrik, wir sprechen ganz viel über Jugendpolitik.
Ja.
Für uns ist es total selbstverständlich, Jugendpolitik als strategischen politischen Ansatz zu benennen. Aber mir geht's häufig genug noch so, dass ich Menschen erkläre, was ich tue. Ja, ich bin Beraterin für Jugendpolitik und Jugendbeteiligung. Und dann gucke ich in so ein bisschen, bei Beteiligung können Sie sich was vorstellen, aber ich gucke häufig in so etwas fragende Gesichter, weil Sie noch nie gehört haben, was Jugendpolitik eigentlich ist. Und wenn ich dann erkläre, was es bedeutet, also, ah, ja, klar. Das heißt, so mein Learning ist, es passiert viel, es wird viel über junge Menschen gesprochen, haben wir gerade gesagt, leider nicht genug mit ihnen. Es werden viele Annahmen gemacht über die Lebenswelten junger Menschen. Es geht schnell so, und ja, da müsste man doch, da sollte man doch Social Media unter 16 verbieten, heißes Beispiel. Aber zu sagen, dahinter steckt auch ein Gesamtansatz, die eigenständige Jugendpolitik. Das ist noch nicht genug Menschen bekannt. Und mein Learning ist, und auch eine Perspektive, wir müssen noch mehr Werbung machen und noch deutlicher machen, dass es wie Familienpolitik, Verteidigungspolitik, Umwelt-, Klimapolitik, Jugendpolitik ist ein eigenständiger Ansatz. Ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen auch aus unserem eigenen Laberababer hinaus bewegen und deutlicher machen, wie denn diese Linien aussehen. Und die gibt es.
Wo ein Wille, da ein Weg, habe ich gelernt in 2025. Also wenn man wirklich etwas bewegen will, gemeinsam was macht, dann geht das auch. Man, in unseren Jobs ist es ja oft so, wir gehen abends nicht nach Hause und wissen, das und das haben wir jetzt vielleicht erreicht. Ich kann zumindest, kann immer nur von sich selbst sprechen, aber ich habe jetzt nicht jeden Abend so das Gefühl, das habe ich jetzt geschafft. Aber wenn man will und sich die Leute sucht, mit denen man Bock hat, was zu erreichen, dann geht das auch. Es gibt immer so ein paar Bedingungen, das habe ich eben angedeutet. Man muss schon auch immer nochmal sich seine Leute suchen, aber wenn man dann die Leute beisammen hat, dann kann man echt was schaffen. Und dann schafft man es auch, gegen Widerstände durchzukommen. Das ist jetzt keine überraschende Neuigkeit, das ist jetzt auch irgendwie eine Binsenweisheit, aber das habe ich 25 nochmal sehr, sehr erlebt. Und mein Learning und auch im Übertrag auf 26 wäre, das noch stärker zu tun. Also weniger auf die Leute zu achten, die eher Bremsen sind, sondern vielmehr mit denen mitzugehen, die auch was erreichen wollen. Sofern es geht. Man hat immer an meiner Stelle verbändliche Zwänge, Leute, mit denen du auch irgendwie sich abstimmen musst. Aber ich glaube, sich auch Leute zu suchen, die Bock haben, was nach vorne zu bringen, um auch das eigene Mindset immer wieder frisch zu halten und zu gucken, wo will man seine Energie eigentlich investieren an der Stelle, so gut es in dem möglichen Rahmen geht. Das habe ich mir vorgenommen.
Aber ich finde, das ist überhaupt gar kein banales Learning, weil du hast es gerade ausgeführt, da steckt ja auch eine bestimmte Haltung dahinter. Also nicht nur die Hoffnung, ne, sowas, was sich manchmal auch so kopflos anhört, sondern zu sagen, Wille und Weg, das hat auch was, also das ist nichts Kopfloses. Wille und Weg ist nichts Kopfloses, sondern, und auch nichts Unterkomplexes, weil mit dem Kopf durch die Wand. Das wäre so um jeden Preis. Aber gemeinsam einen Weg zu finden, um eine Idee, ein Projekt, eine Haltung auf die Schiene zu bringen, umzusetzen, ich finde das würde ich mir bei ganz vielen Dingen wünschen und bei ganz vielen Debatten wünschen, dass man sich zusammenschließt und auch die Dinge in ihrer Komplexität anschaut. Also du gehst ja nicht mit dem Kopf durch die Wand, bumm, nur so wie ich das sage, sondern es geht um so ein Verfassen des Weges. Und da gehören auch Bedenken dazu. Also ich will nicht in so ein toxisches Narrativ fallen, so, oh, die Bedenkenträger, einfach mal machen. Ja, einfach mal machen ist auch richtig. Aber davor hat im besten Fall ja eine Reflexion stattgefunden. Ja. Und das ist bei dir ja, also ist ja ganz so gemeint, glaube ich.
Ja, total. Aber ich glaube, es geht einfach darum, sich manchmal nicht von Personen oder Situationen runterziehen zu lassen, sondern immer wieder die Motivation zu bekommen. Und das geht für mich über Leute, die mitstreiten, die auch Bock haben, sich daran zu beteiligen. Und die möchte ich mir doch nochmal mehr suchen. Und das hat 25 annähernd geklappt. Und deswegen ist es ein gutes Learning. Denn uns werden 2026 viele Themen beschäftigen.
Vor allen Dingen gesamtgesellschaftlich. Voll. Das ist so die nächste Kategorie. Welches Thema wird uns eigentlich gesamtgesellschaftlich in 2026 noch sehr beschäftigen? Ich glaube, dass diese Atemlosigkeit, die wir dieses Jahr erfahren haben, nächstes Jahr weitergeht. Gesellschaftlich, politisch, durch die vielen Wahlen, die anstehen. Also es wird kommunal gewählt in Hessen, in Niedersachsen, Hessen, Niedersachsen, und Landtagswahlen finden auch statt in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Bayern sind auch Kommunalwahlen. Also es ist einfach, wir werden so immer wieder in so eine Atemlosigkeit reinkommen. Klar, die häufen sich im März und im September und trotzdem, je nachdem, was im März rauskommt bei diesen Wahlen, wird es auch politische Entscheidungen geben. Und eben leider auch, glaube ich, noch ein weiterer Rechtsdruck oder eine weitere Rechtsoffenheit, weil zumindest bei einigen Wahlen die AfD sehr gut abschneiden wird und dann die Frage aufkommt, was ist denn jetzt mit dieser Brandmauer und was ist denn mit dieser Abgrenzung und was ist denn wirklich was ist denn mit Menschenrechten und was mit der Würde des Menschen? Wie stehen wir denn da noch zum Grundgesetz? Und ich glaube, das wird uns an vielen Stellen beschäftigen. Da wird sich auch nochmal irgendwo Personalwechsel geben. Und da wird es auch einfach viele, Verzeihung, unterkomplexe und undifferenzierte Aussagen in Medien dazu geben von Politikerinnen und Politikern, die eigentlich jetzt aber Verantwortung übernehmen müssen, die Ansagen machen müssen und die auch ihre eigene Positionierung deutlich machen müssen. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr wieder in so eine Atemlosigkeit kommen und was ich vermeiden will, weil wir sind kein Berliner Hauptstadt-Politik-Podcast, wo gerade die Regierung bei aller Kritik, die man an ihr haben kann, so runtergeredet wird. Wirtschaft schlecht, Jens Spahn hilflos, die Grünen ohne Profil, wo ich so denke, ja, also wir sind auch in Deutschland ganz schön gut darin, uns immer wieder so runterzutalken.
Sowieso.
Das möchte ich nicht. Ja, wir haben hier einen realistischen, auch im Podcast, wir wollen einen realistischen Blick auf die Dinge haben. Wir würden diesen Job, berufsjugendlich zu arbeiten, zu sein, würden das nicht machen, wenn wir nicht dran glauben würden. Aber ich glaube, dazu gehört eben auch ein Stück weit, sich selber wieder ein bisschen hochzutalken und realistisch hochzutalken und zu sagen, wir erkennen an, dass es schwierig ist, aber wir machen das jetzt. Und ich befürchte, dass das nächstes Jahr, wenn die Medien da weiterhin so mitspielen, eher so eine, also dass diese gesamtgesellschaftliche Depressionsstimmung, dass das eher noch krasser wird. Und da appelliere ich einfach nur an alle politisch Verantwortlichen. Es geht nicht darum zu lügen und es geht nicht darum, sich selbst anzulügen. Aber wir können nicht weitermachen mit so einem Narrativ, wo immer alles, alles, alles schlecht ist und vergessen wird, was alles sehr, sehr gut läuft und wie viele echte Handlungsoptionen wir haben. Ob in der Jugendpolitik, in der Familienpolitik, auch in der Verteidigungspolitik. Wir sind da nicht blauäugig. Es gibt diese Handlungsmöglichkeiten. Und nur weil Wahlen sind, das alles immer wieder über den Haufen zu schmeißen, ich sehe nicht, wohin das führen soll.
Ich würde dazulegen, dass ich das Gefühl habe, dass der Vertrauensverlust in demokratische Institutionen noch höher werden wird. Also ist ja manchmal paradox, dass eigentlich das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien immer geringer wird, aber wenn sie dann doch was Parteikritisches schreiben oder ähnliches, dann sind die Leute auf einmal wieder total dabei und dann werden die Quellen wieder zitiert. Ne, so, das ist ja immer, wie es so gerade passt. Und ich erlebe das schon, dass da ein großer Vertrauensverlust gerade entsteht, auch der Politik gegenüber den vielen Medien, vielen Institutionen, wo ich denken würde, nee, eigentlich seid ihr seit Jahren etabliert und seid seriöse Quellen und dem wird dann misstraut. Und ich glaube, das geht weiter und das ist ja auch in der Gesellschaft so. Wir haben es am Anfang an anderer Stelle schon mal gesagt, dass man sich auch untereinander nicht mehr so richtig traut, dass wir auch keine sachliche Debattenkultur mehr haben, alles emotional aufgeladen. Jens Spahn hat ja mal von einer Empörungskultur geredet, so gebe ihm ungern recht, aber das fühle ich so ein bisschen.
Jetzt habe ich schon zweimal Jens Spahn erwähnt.
Jetzt schon zweimal Jens Spahn. Ah, sorry, oh, ne. Ja, jetzt ist auch. Ja.
Ist ein Jugendverbandler, aber nein, so nicht.
Ja, und aus meinem Heimatkreis.
Aus meinem Verband.
Oh ja, okay. Jetzt haben wir aber auch genug erwähnt. Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir als Gesellschaft auch gut miteinander im Gespräch bleiben. Das ist eine große Herausforderung, ist für mich auch immer wieder herausfordernd, wo ich eigentlich sagen würde, ich erlebe das an vielen Stellen, wo man mal diskutiert. Wir diskutieren in unseren Alltagen wahrscheinlich auch mehr als vielleicht andere Menschen oder an anderen Stellen und das trotzdem immer wieder sich da zu vergegenwärtigen. Nee, wir müssen miteinander reden, weil wenn das aufhört, dann wird es schwierig. Und zwischendurch habe ich das Gefühl, es gibt keine richtigen Räume mehr im Alltag, um darüber zu reden. Wir schaffen die alle durch Fachtage, durch Barcamps, durch irgendwelche Fortbildungen. Ja, okay. Aber das Gespräch beim Bäcker oder in der Bahn, da hängen alle am Handy, aber generell so diese Situation, das würde ich mir schon wünschen, dass wir wieder mehr Raum für Begegnung da entsprechend schaffen. Und mein Wunsch auch, dass wir mehr Momente haben, wo wir uns auch mal freuen können über Dinge, die auch unverzweckt schön sind, wo man nicht hinterfragen muss, ja, aber dürfen wir uns jetzt eigentlich freuen, in diesen Zeiten, wo überall Krieg ist, dürfen wir Spaß bei einem Konzert haben? Ja,
ja,
und das brauchen wir.
Leute.
Das brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen solche Momente, sonst drehen wir alle am Rad. Noch mehr als sowieso schon.
Ja, absolut, absolut. Und auch wie gesagt, um nicht in dieses Narrativ, dieses Downtalkens
genau,
zu fallen,
ja.
Ne, ist, finde ich, das total wichtig,
ja.
Immer wieder auch mit Menschen in Beziehung zu treten. Das klingt jetzt vielleicht für diejenigen, die hier zuhören und nicht aus der Jugendarbeit kommen oder aus so christlichen Zusammenhängen, klingt das so ein bisschen nach Worthülsen. Aber du hast ein spannendes Beispiel gerade genannt. Das ist, in Beziehung treten heißt eben auch, Hallo zur Bäckerin zu sagen.
Ja, genau.
In Beziehung zu treten heißt auch, jemanden nicht anzurempeln und anzupöbeln, nur weil man es gerade selber eilig hat. Ja, das kann immer alles mal passieren, aber ein Bewusstsein dazu wieder zu entwickeln, dass wir nicht, kein Mensch ist eine Insel. Wir sind keine Inseln.
Ja.
Wir leben immer in irgendwelchen Beziehungsgeflechten und ich muss ja mal ein bisschen lachen. Ich werde von Berlinern schräg angeguckt und ausgelacht, weil wenn ich vorne beim Busfahrer einsteige in Neukölln, ich grüße den Busfahrer.
Ja.
Natürlich, ich bin ein Dorfkind. Natürlich, also wenn man auf dem Dorf den Busfahrer nicht grüßt, da ist aber was los, ne?
Ja.
Und da werde ich immer so ein bisschen angelächelt oder ausgelacht dafür oder schräg angeguckt. Ich werde immer zurückgegrüßt. Mhm. Die freuen sich immer an Ast.
Mhm.
Und ich finde, das Das mag albern klingen, aber dadurch fühlen sich Menschen gesehen. Hm. Ich will Menschen sehen. Ich habe häufig genug in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass ich nicht gesehen werde mit dem, was ich mitbringe. Auch wenn ich jetzt hier, wenn das so anders aussieht, Podcast und Instagram und viele, viele Auftritte und so. Nee, man kann sich trotzdem nicht gesehen fühlen. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass sie sich nicht gesehen fühlen im Alltag. Und ich glaube, das ist was, genau, da sind wir praktisch schon bei der Wunschliste, würde ich sagen. Aber ich würde gerne mit dir noch mal kurz auf das Thema Jugendpolitik in 2026 gucken.
Ja.
Was wird uns denn jugendpolitisch beschäftigen und wo können wir jetzt eigentlich schon in die Folgenplanung einsteigen?
Naja, ich denke, befürchte, weiß, hoffe, kann mir vorstellen, dass wir Wehrdienst nochmal aufgreifen werden müssen. Hurra! Da wird, glaube ich, noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, das muss man gar nicht so viel weiter erläutern, weil es ist einfach das Thema, was gerade bei jungen Menschen dann auch dabei ist. Ich glaube, wir werden schon auch irgendwann nochmal über das Thema Rente reden, wenn die Kommission arbeitet und vielleicht so erste Entwürfe vorlegt, was ja auch nicht mehr so lange dauern sollte. Freiwilligendienste wird, glaube ich, auch einfach nochmal ein großes Thema werden, die Ausstattung, auch der Vergleich nochmal damit, auch was eine Finanzierung angeht. Und was wir in den letzten Folgen jetzt wenig bis gar nicht behandelt haben, was ich auch so das Gefühl habe, geht an manchen Stellen ein bisschen unter, gerade das OGS, Rechtsanspruch.
Kannst du nochmal sagen, was OGS
ist? Offene Ganztagsschule quasi oder der Rechtsanspruch darauf ab 26, ab der ersten Klasse, auf jeden Fall einen Ganztagsplatz zu bekommen. Und es gibt jetzt die ersten Kommunen in NRW, 8 Kommunen klagen jetzt darauf, dass die Länder die Finanzierung übernehmen müssen, weil sie sich selber überfordert fühlen. Und ich glaube, das ist der Anfang von einer großen Kette, nicht nur in NRW, sondern in allen Bundesländern, die dafür sorgen wird, dass, ich glaube, ich die Durchsetzung auch des Rechtsanspruchs noch vielleicht sogar ein bisschen verzögern wird oder die vollständige Umsetzung der ganzen Sache. Und ich habe auch jetzt nochmal den Impuls aus den eigenen Reihen gehört, wir müssen doch eigentlich mal bei dem Thema weitermachen, weil eigentlich, das kommt ja auch irgendwann, lass uns das mal nicht vergessen. Und meine persönliche Agenda ist auch so ein bisschen, das im nächsten Jahr zu spielen, bei all den anderen Themen, die vielleicht das überlagern. Also in der Vorbereitung auf die Folge habe ich gedacht, es ist eigentlich nicht so richtig präsent, gerade in der Diskussion. Ich weiß nicht, wie es in den einzelnen Verbänden aussieht, auch beim Landesjugendring und anderen. Ich höre da jetzt nicht so viel von. Aber ich glaube, da dürfen wir nochmal stärker ein Augenmerk drauflegen.
Mein Eindruck ist, da ist an ganz vielen Stellen ganz viel los, nämlich auf kommunaler Ebene.
Ja, okay.
Die Kommunen müssen es gerade umsetzen
und
auch, dass da geklagt wird. Ich habe da auch, muss ich sagen, eine Art von Verständnis dafür, weil das ein Prozess ist, der nicht unbedingt partizipativ, Länder, Kommunen, Bund, und dann eben auch die Zivilgesellschaft. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert. Und ja, 1. August tritt dieses GAFÖG in Kraft, also das Gesetz, das diesen Rechtsanspruch regelt. Und ich glaube übrigens nicht, dass das verschoben wird. Ich glaube, der Beginn wird nicht verschoben. Aber ich glaube, und das hat der Koalitionsvertrag ja auch schon gezeigt von CDU, CSU und SPD, dass man da so ein bisschen so einen weicheren Übergang schaffen möchte an der einen oder anderen Stelle. Und der wird sich auch automatisch ergeben, weil halt auf kommunaler Ebene die Ressourcen einfach nicht da sind. Also wie soll ich das denn nachher machen, wenn ich die Ressourcen nicht habe? Und warte ich dann drauf, dass wirklich Eltern klagen? Das muss man auch erstmal schauen. Wer klagt denn nachher? Also wer hat auch im Kita-Bereich, als es um den Rechtsanspruch ging, geklagt? Da bin ich wirklich sehr gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Und ich glaube auch, da ist an vielen Stellen das letzte Wort auch nicht gesprochen. Und trotzdem reiht sich das, glaube ich, ganz gut ein, so in meine Perspektive auf 2026, weil diese Kommunen, die klagen, die haben ja recht, es geht darum, das zu finanzieren, aber das lenkt ja wieder davon ab, was eigentlich im Mittelpunkt stehen soll, nämlich das Wohl von Kindern und Jugendlichen. Kinderrechte, das Recht auf Bildung, das Recht auf Teilhabe, das Recht auf Beteiligung. Und das ist was mir da schwant, mir Übles, dass in 2026 das wieder bei ganz vielen Themen so ausgeblendet wird, dass man dann wieder über irgendwelche Streits zwischen irgendwelchen Parteien, Koalitionen, Bund gegen Länder, Länder gegen weiß der Kuckuck, dass man sich darauf fokussiert, aber nicht auf das, worum es eigentlich geht, nämlich das gesunde und gute Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Also es wird nicht um Stärkung von Kinderrechten gehen, obwohl die Kinderrechte immer mehr, würde ich sagen, auch an Bekanntheit gewinnen auf eine bestimmte Art und Weise, aber auch bei vielen einfach überhaupt nicht bekannt sind. Ich führe da gerade viele Diskussionen auf vielen Ebenen. Ich glaube, dass vor allen Dingen an einigen Stellen kein Licht drauf scheinen wird, wo die Kinderrechte massiv gebrochen werden. Das ist zum einen für mich die Frage nach der SGB-II-Reform, also die Reform des zweiten Sozialgesetzbuches, das momentan das Bürgergeld regelt, das ja nicht mehr Bürgergeld heißen soll. Und da liegt momentan ein Gesetzesentwurf vor, der sehr strenge Sanktionierungen vorsieht für Menschen, die mehrfach nicht zu Terminen bei der Agentur für Arbeit erschienen sind. Und das sind ja jetzt ganz häufig Menschen oder in der Regel Menschen, die das nicht machen, weil sie bockig sind, sondern weil sie psychisch erkrankt sind, weil sie selber eine hohe Care-Verantwortung haben, weil vielleicht auch die Post ist auch nicht mehr so zuverlässig. Ja, aber das kann man doch per E-Mail regeln. Ja, also ich finde, da werden ganz komische Argumente auch ins Feld geführt. Diese Menschen haben in der Regel oder oft auch Kinder. Wenn Menschen, die Kinder haben, ihre komplette Unterstützung verlieren oder einen großen Teil ihrer Unterstützung und dadurch vielleicht ihre Wohnung verlieren, weil Wohngeld bezahlt wird, dann werden eine bislang unabsehbare Anzahl an Kindern ihr Zuhause verlieren. Es leben zum jetzigen Zeitpunkt schon 130.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland in Unterkünften. Wie hoch soll diese Zahl noch werden? Wenn ganze Familien obdachlos werden, dann kann man jetzt auch wieder sagen, ja, aber das werden nicht so viele sein. Oder was war jetzt kürzlich die Idee? MitarbeiterInnen aus der Agentur für Arbeit, die können ja mal einen Hausbesuch machen, wo die Kinder- und Jugendhilfe-Tante in mir schreit, unter gar keinen Umständen. Mhm. Jemand, der in der Agentur für Arbeit lernt und arbeitet, hat das nicht erlernt. Mhm. Da muss jemand vom Jugendamt mit. Da müssen ganz viele Dinge auch im Präventionsbereich eingehalten werden. Da werden zu einfache Antworten getroffen auf komplexe Fragen, die nachher das Leben von Kindern und Jugendlichen massiv beeinträchtigen werden. Da wird kein Licht hinscheinen. Da äußert sich gerade fast niemand dazu. Der Deutsche Kinderschutzbund hat dazu was gesagt. Aber da redet niemand so richtig drüber. Und die zweite Sache, über die niemand redet, und da appelliere ich auch wirklich an alle Jugendverbände, die sich auf die Fahnen schreiben, dass sie für die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen eintreten. Die GEAS-Reform. Also die Reform der europaweiten Gesetze zur, ich nenne es mal, Eindämmung von Migration, die sehen auch vor, dass künftig Kinder inhaftiert werden können. Also wir reden da von Child Imprisonment. Wir reden davon, dass Minderjährige in einem Lager, also in einem, ne, diese Massenunterkünfte, die es auch ja schon lange gibt, leben. Wenn es gut läuft, morgens mit dem Bus zur Schule gefahren werden und nach der Schule wieder zurück hinter verschlossene Türen und Zäune gehen müssen. Das ist praktisch Gefangennahme von Minderjährigen. Und das ist indiskutabel, Jendrik. Es ist indiskutabel, dass auf deutschem Boden so etwas passiert. Und das ist das Argument, ja, aber die sind ja mit ihren Familien zusammen. Dann ist das, also sowieso, dass so ganze Familien inhaftiert sind, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wo gucken Jugendverbände, wo guckt die Jugendarbeit, wo guckt diese ganze Kinderrechte-Lobby da gerade drauf, dass da was wirklich Katastrophales uns also steht vor der Tür. Und ich habe manchmal auch den Verdacht, weil diese Migrationsdebatte sehr komplex ist, sich da viele nicht raustrauen. Aber es ist möglich, auch die Rechte von Kindern und Jugendlichen, gerade die Rechte von Kindern und Jugendlichen, die nach Deutschland geflohen sind, zu schützen. Es ist unser Auftrag und da wird hoffentlich werden da mehr Leute drüber reden. Ich weiß, ich werde viel in den kommenden Monaten drüber reden in der Öffentlichkeit, weil mir das wirklich, ich könnte hier am Mikrofon anfangen, vor Wut zu heulen, weil es für mich indiskutabel ist, Kinder einzusperren. Egal, wo sie herkommen.
Ja, voll.
Also tut mir leid, dass ich da auch so heftig werde, aber nee, es ist so, wo sind wir hingekommen? Wir können uns über Jugendarbeit und diese ganzen Sachen ganz lange beklagen und wir können auch gleichzeitig darüber reden, was Jugendarbeit für wahnsinnig tolle Sachen leistet, für Millionen von Kindern und Jugendlichen. Das steht völlig außer Frage. Ich glaube trotzdem, es ist wichtig, immer wieder in diese Ecken zu gucken, wo wir natürlicherweise nicht hingucken. Und das sind für mich so zwei Themen, die SGB-II-Reform und die GEAS-Reform. Das klingt jetzt vielleicht also besonders hochgestochen für diejenigen, die sich hier praktische Tipps für die Gruppenstunde erhoffen, aber es geht um eine Haltung und meine Haltung möchte ich hier in dem Podcast mitteilen. Ich finde es indiskutabel.
Ja, und praktischer Tipp kann ja auch sein, das Thema in die Jugendverbandsarbeit einzuspielen. Vielleicht denkt sich ja der ein oder andere zuhörende Person gerade, das Thema will ich mal einspielen. Von daher vielen Dank da auch für die Sensibilisierung, was das Thema angeht. Jetzt haben wir sehr viel über gesellschaftliche, jugendpolitische Dinge geredet. Wir hatten ja auch ein persönliches Jahr. in den vergangenen Monaten. Und da haben wir auch immer mal wieder was durchblitzen lassen, so ob der Schrank aufgebaut ist oder ähnliche Dinge.
Wir sitzen ja gerade bei dir in der Wohnung.
Ja,
ist der Schrank, also der steht?
Ja, der Schrank.
Kann ich ihn nachher mal angucken?
Du kannst den Schrank im Schlafzimmer. Das war jetzt nicht der erste Raum, den ich dir hier zeigen wollte,
ja,
sozusagen. Deswegen, aber der Schrank steht und die Kleiderstange hält.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde mich nachher vergewissern,
ja,
ob Jendriks Kleiderschrank wirklich steht. Stay tuned.
Stay tuned, ja, genau. Aber deswegen die Frage, was hat denn dein persönliches Jahr eigentlich ausgemacht, 2025? Weil bei mir war es vor allem der Part Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe viel geschaut, was will ich eigentlich machen, wo habe ich vielleicht auch noch meine Baustellen, wie kann ich die auch nochmal gut bearbeiten. Das ist manchmal ziemlich anstrengend, so dieses Thema gesehen werden und nicht gesehen werden. Du hast eben angedeutet, das kann ich sehr fühlen. Nur weil man nach außen immer sehr präsent und outgoing ist, heißt es nicht, dass es intern alles toll und perfekt ist und so weiter. Und nur weil man Bestätigung und Anerkennung für viele Dinge bekommt, heißt das nicht, dass das manchmal ausreicht. So, will es nicht zu tief gehen, aber mich damit mal beschäftigt und so gefragt, wo das eigentlich herkommt und auch sich mit Dingen mal zufrieden zu geben, die man gerade hat und das vielleicht auch einfach mal zu feiern. Nicht immer zu gucken, wo kann noch mehr gehen an der Stelle und vielleicht manche Dinge erst nochmal ein bisschen auszubauen. Das ist schon spannend. Habe da auch nochmal neue Leute kennengelernt, wo ich auf die Meinung mehr Wert lege als auf andere. Also das, was ich eben gesagt hatte mit Energien, wo sind die Energien eigentlich verteilt und wo möchte ich mehr reingeben und wo weniger. Das waren auch schmerzliche Prozesse, wenn man dann einfach auch merkt, da gehen Freundschaften auseinander. Dafür sind andere wieder gewachsen und deswegen würde ich eigentlich einen relativ positiven Strich unter das Jahr 25 ziehen, auch wenn es immer wahnsinnig ist, wenn ich denke, was da alles passiert ist in den letzten 12 Monaten generell. Und wie du eben gesagt hast, ja stimmt, DJT war in diesem Jahr, das war in diesem Jahr und der Geburtstag und die Veranstaltung und das Konzert und so weiter. Ich hatte alleine hier über 100 Leute in meinem Wohnzimmer, da wo du sitzt, ist sonst Musik. Dann sitzen hier 20 Leute pro Show, ne? Und das sind so Sachen, da darf man auch einfach mal dankbar sein und stolz auf das, was man tut und nicht immer schauen, was hätte man noch anders machen können. Ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ist total spannend, weil ich diese Frage so nach persönlicher Entwicklung und Transformation, das war auch für mich ein großes Thema in diesem Jahr auf ganz vielen Ebenen. Und ich halte mich ja viel auf TikTok auf.
Mhm.
Ich lurke nur, ich lade fast nichts hoch. Ich gucke mir das so an, weil es eben auch zum Jugendpolitikmachen dazugehört, zu wissen, was auf TikTok los ist. Und ich bin in ein Rabbit Hole gefallen zum Thema, was war eigentlich 2025 alles los und warum haben so viele das Gefühl, dass in dieses Jahr ganz viele Jahre gepasst haben.
Mhm.
Also warum fühlt sich das an, als hätte man mehrere Leben in 2025 gefühlt? Und Achtung, jetzt kommt gefährliches Halbwissen. Wir sind im Jahr der Schlange.
Oh.
Wir sind im Jahr der Schlange, sagt das chinesische Horoskop. Und das Jahr der Schlange, man kann sich schon denken, bedeutet, dass man sich häutet. Dass man sozusagen alte Häute abzieht und dass es auch mit Reibung verbunden ist und dann sozusagen neu hervorgeht. Und das nächste Jahr ist das Jahr des Pferdes. Und im Jahr des Pferdes geht man wieder so richtig, richtig durch die Decke.
Galopp und so.
Galopp, genau. Aha, geht's richtig
okay
ab. Das ist so das eine, was ich auf TikTok gesehen habe. Also wie gesagt, gefährliches Halbwissen, spannender Ansatz. Das zweite ist Numerologie. Wenn man die Quersumme bildet von 2025, dann ist es die 9. Die 9 ist die letzte Zahl in der Numerologie und heißt, dass Dinge aufhören, dass Dinge ein Ende finden und dass dann im nächsten Jahr Dinge neu anfangen. Auch total interessant, es geht ja immer um Heuristiken, also um Erklärungsmodelle für die eigenen Gefühle oder die eigenen Sinneswahrnehmungen. Und das dritte ist, dieses Jahr standen die Sterne in besonderen Sternbildern auf eine Art und Weise, Planeten in Sternbildern, wie sie sonst in 100 Jahren nicht standen. Darum gab es so mehrere ganz besondere Sternbilder und, also wie gesagt, ein TikTok-Rabbit-Hole ohne Boden. Und ich versuche gerade auch meinen Algorithmus da wieder so ein bisschen rauszutrainieren. Ist gar nicht so einfach. Aber viele Menschen, nicht nur wir, hatten dieses Jahr den Eindruck, dass das ein Jahr ist, das auf ganz vielen Ebenen uns in unserer persönlichen Entwicklung herausfordert. Und das kann ich für mich auf jeden Fall genauso wie du in Anspruch nehmen. Persönlich habe ich das Gefühl, ich habe mehrere Leben wirklich in einem Jahr gelebt. Da waren viele auch persönliche, private, würde ich auch sagen, Schicksalsschläge dabei. Und viele Veränderungen, die mich viel Kraft gekostet haben und die auch ganz viel in meinem Leben in Frage gestellt haben. Ich will nicht so tun, als sei einfach immer alles total glatt.
Mhm.
Und als wäre das, was man auf Instagram sieht, So, die einzige Wahrheit, wer mich persönlich kennt und sich mit mir darüber unterhält, weiß, dass das so nicht ist. Und trotzdem würde ich sagen, jetzt gehen wir auf Weihnachten zu. Für mich hat Weihnachten und Silvester jetzt nicht so die Überbedeutung, so dieses, oh, das eine hört auf, das andere fängt an. Boah, aber mal Schlaf. Doch einfach mal ein paar Stunden Schlaf. Ich stehe seit Wochen jeden Morgen um 4:30 oder 5 auf. Ich möchte jetzt einfach mal wieder ein bisschen schlafen. Aber doch so das Gefühl, okay, guck auf 12 Monate zurück. Die waren krass. Die haben mich Sachen gelehrt. Also ich bin heute eine andere Person als noch irgendwie im Februar. Und dafür bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar.
Voll gut. Und wenn du auf das nächste Jahr blickst, gibt es da Dinge, die du dir wünscht oder die du dir vorgenommen hast? Vielleicht kann man das verbinden.
Auf jeden Fall. Weniger Panik, weniger Jugendstudien. Ja, also danke für alle, die Jugendstudien machen, aber ich will weniger Panik, ich will weniger Jugendstudien. Ich möchte differenziertere Diskussionen führen, dort, wo es im Rahmen meiner Macht möglich ist. Ich möchte Jugendpolitik promoten als strategischen Ansatz, habe ich vorhin schon gesagt. Und ich möchte eine Regierung, die ihre Verantwortung übernimmt und die nicht immer so weitergibt und weiter diffundiert und damit auch jungen Menschen zeigt, dass es sich lohnt, Erwachsenen zu vertrauen. Nicht nur uns, die wir mit jungen Menschen arbeiten, sondern dass es sich insgesamt lohnt, Erwachsenen das Vertrauen zu schenken, dass die nicht für alles die Lösung wissen und dass die nicht immer alles wissen und auch strugglen. Und das ist total fein. Aber dass sie im Blick haben, dass sie eine Verantwortung haben, auch für diejenigen, die nicht überall mitsprechen können und die nicht ihre Rechte so ausleben können, wie Erwachsene das können. Das ist mein Wunsch für 2026. Bei dir?
Dass wir als Generation besser miteinander umgehen. Also mehr Miteinander in den Generationen haben und in den verschiedenen Bubbles. Also ich habe mir schon vorgenommen und mein Wunsch ist, auch mal aus den Bubbles rauszutreten und noch aktiver den Kontakt auch zu Leuten oder auch Kreisen zu suchen, wo ich weiß, da kann man mal in die Diskussion gehen. Entsprechend, weil ich glaube, da habe ich eben schon oft viel zu gesagt, mehr miteinander reden, dieses Feedback geben, dem Busfahrer mal oder der Frau beim Bäcker, egal ob vor oder hinter dem Tresen, mal ein nettes Wort zuzusprechen oder zu sagen, ey, cooler Style, cooler Look oder so, sich gegenseitig auch ein bisschen mal freundliche Sachen zu sagen. Und das würde ich mir an ganz vielen Stellen wünschen, ob das in der Debattenkultur ist oder im Alltag, den wir einfach so haben und einfach nicht aufzuhören, eine Stimme für junge Menschen zu sein. Also das ist halt wichtiger denn je, von Jahr zu Jahr motivierter, wird immer wichtiger und das, glaube ich, kann man sich nicht oft genug vornehmen.
Ist es auch dein Vorsatz, wenn wir zum Ende jetzt dieser Kategorie kommen, ist dein Vorsatz für 2026 genau das?
Ja, beruflich auf jeden Fall. Also wenn wir über private Vorsätze reden, dann sind wir schnell wieder bei anderen Dingen. So mehr Sport und sowas, kann man jetzt viel Sachen sagen. Aber ja, auf jeden Fall mich noch stärker auch dafür einzusetzen. Und eigentlich, ich komme immer wieder auf diesen Punkt, da zu gucken, wo sind Leute, mit denen man was bewegen kann und damit voranzugehen. Ohne jetzt Leute abzuhängen, die schon auch irgendwie mitzunehmen, aber sich schon darauf zu fokussieren, wo wollen Leute auch etwas und mit denen gemeinsam was zu erarbeiten und nicht so sehr darauf zu setzen, wo Leute eher auf das, was ist, das bewahren und verteidigen wollen. Weil das tut einem am Ende persönlich besser und ich glaube, es bringt auch die Gesellschaft eher voran.
Auf jeden Fall. Mein Vorsatz ist relativ kurz. Ich möchte weiterhin daran arbeiten, anzuerkennen, dass ich als vermeintlich unbequeme Person durch das Unbequemsein und durch die Fragen, die ich stelle und die Kritik, die ich äußere, einen wertvollen Beitrag zur Debatte leiste. Dass ich differenziert auf die Dinge schaue und nicht einfach nur so Sachen vom Tisch wische. Mein Vorsatz ist, das weiterhin noch stärker, würde ich sagen, als Ressource zu sehen, weil das ist nicht immer leicht, wenn einem so gespiegelt wird, dass man eben, also Bremserin werde ich nicht genannt, aber so dieses, oh, das ist immer so kritisch und so, ja, aber ich bin keine grundsätzliche Bedenkenträgerin.
Nee.
Also was mich auszeichnet, ist, nach vorne zu gehen. Wir haben uns vor 2 Jahren entschieden, diesen Podcast einfach mal zu machen, einfach mal zu gucken. Und das möchte ich auch weiterhin, ich möchte weiterhin mutig sein und nicht kopflos, aber ich möchte mutig sein und meine Projekte umsetzen und doch auch ein bisschen auf mich zukommen lassen, was mich da alles noch so im Leben überraschen wird. Und ich bin davon überzeugt, 2026 wird viele Überraschungen für uns beide bereithalten.
Wir biegen ein in die Schlusskurve Und wenn man jetzt ein Video sehen würde, dann würde man sehen, dass auf meinem Pullover Schlusskurve steht. Ja, hier, ich weiß gar nicht, sieht man das? Ja, genau. Auf in die Schlusskurve habe ich mir selber ein Weihnachtsgeschenk quasi gemacht. Wir gehen in die Schlusskurve, denn auch in Folge 51 braucht es die natürlich. Und wir gehen nicht nur in die Schlusskurve der Folge, sondern auch des Jahres. Ja, ist sie ja letztlich auch. Wenn du es jetzt oder wenn ihr das jetzt hört, 22. Dezember, dann ist bald schon Heiligabend, dann ist schon Weihnachten. Was steht an? Erübrigt sich eigentlich so ein bisschen? So, nicht jeder feiert Weihnachten gleich, manche gar nicht, manche freuen sich, andere nicht. Du hast eben schon gesagt, Schlafen ist bei dir so im Fokus. Möchtest du das nochmal unterstreichen oder gibt es da noch andere Dinge, auf die du dich freust in den nächsten Wochen?
Schlafen,
Schlafen.
essen,
Ja.
und mal so in die Sauna gehen, spazieren gehen. Und ich habe eine große Wishlist auf großen, namhaften Plattformen, die Serien und Filme anbieten. Und ich werde dieses Jahr weder Sissi noch drei Nüsse für Aschenbrödel gucken, sondern es gibt viele Staffeln von tollen Serien, die ich gerade noch nachbingen muss. Und es klingt jetzt vielleicht so gar nicht besinnlich, aber das ist so der Punkt. Jeder feiert Weihnachten anders. Ich brauche einfach mal so ein paar Tage mich einigeln, Handy aus und auch gar nicht rumdaddeln, sondern so richtig auf der Couch rumhängen und das Fest der Hoffnung und der Liebe mit mir selber und der neuen Staffel Only Murders in the Building gucken. Ja, genau. Das ist mein Weihnachten.
Okay, ja, schlafen werde ich hoffentlich auch ein bisschen mehr und mal einfach keine Termine zu haben. So, nicht verbunden mit leicht einsitzen, weil da bin ich auch nicht mehr so dabei. Aber einfach mal keine Termine zu haben und in den Tag reinleben zu können, ohne auf die Uhr gucken zu müssen. Oh, in einer Stunde muss ich ja schon wieder weg oder ich habe da noch was oder muss da noch was vorbereiten. Und ich freue mich auf eine Woche Borkum. Ich habe es in diesem Podcast, glaube ich, schon x-mal gesagt, dass ich irgendwie Borkum bin oder fahre. Habe spontan die Woche Silvesterfreizeit noch bekommen. Und das ist einfach cool. Eine Woche auf Borkum über Silvester. Da gibt es schon auch Möglichkeiten, wo ich ein bisschen runterkommen kann. Und dann freue ich mich, dass wir nächstes Jahr weitermachen. Und zwar nicht in 2 Wochen, sondern wir machen eine Winter-, eine Weihnachts-, eine Jahreswechselpause. Nennt es, wie ihr wollt. Und zwar machen wir 4 Wochen Pause, also überspringen eine Folge und damit sehen wir uns, hören wir uns wieder am 19. Januar 26.
Ja, bis dahin ist es noch ein bisschen, aber wir wünschen euch jetzt schon von ganzem Herzen, falls ihr feiert, ein frohes Weihnachtsfest oder einfach ein paar schöne Tage mit oder ohne Familie, einen Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr, das uns vor allem gute Politik, aber auch persönliche Zufriedenheit bringt und den Schwung, den wir hier im Podcast immer wieder mitnehmen und holen in der Schlusskurve,
Ja.
dass der euch allen auch ein bisschen Schwung gibt und vor allen Dingen das Leben von Kindern und Jugendlichen verbessert. Passt gut auf euch auf. Bis bald.
Macht's gut. Tschüss.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigee, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.